kommt Ralf Rangnick zu Bayern München.
Ich verweigere die Aussage.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Diese Folge steht ganz unter dem Stern, will denn keiner den FC Bayern trainieren? Deshalb haben wir uns vorgenommen, heute in diesem verwirrenden Dschungel der Trainergerüchte uns genügend Zeit zu nehmen und alles nochmal ausführlich einzuordnen und zu besprechen. Wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich damit unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen.
Ja, Kumbi, ich habe schon angedeutet, die Trainersuche des FC Bayern, sie verkommt immer mehr zu einer Farce. Muss man als Bayern-Fan mittlerweile Angst haben, dass diese Trainersuche zu einem Desaster wird?
Nein, also ich gehe davon aus, dass man einen Trainer finden wird. Ganz ohne Trainer wird man nicht in die kommende Saison gehen. Aber es ist natürlich schon so, dass insgesamt ein seltsamer Eindruck entsteht vom FC Bayern. Ich verstehe, dass man den Eindruck gewinnen könnte, niemand will die Bayern trainieren, niemand traut sie sich in dem aktuellen Zustand zu, weil einfach zu viele Fragen offen sind im Verein, rund um den Verein und im Kader.
Ich wollte gerade sagen, es ist eher, man traut sich die Mannschaft nicht zu oder man traut sich vielleicht sogar, also dieses Gesamtprojekt, diesen Verein aktuell nicht zu?
Also der Verein, das haben wir auch schon öfters besprochen, hat natürlich gewisse Strukturen, mit denen man umgehen können muss. Es gibt viele Menschen, die haben schon qua Amt einiges an Macht und haben auch den Machtanspruch und sind auch kompetent, kann man gar nicht anders sagen. Herbert Hainer, Jan-Christian Dresen, Christoph Freund, Max Eberl. Und dann hat man im Hintergrund natürlich noch starke Männer, die immer noch Einfluss nehmen. Das hat Uli Hoeneß ja auch schon so gesagt. Also er selbst, Uli Hoeneß als Clubpatron und Karl-Heinz Rummenigge. Und in dieser Gemengelage muss man sich als Trainer natürlich zurechtfinden, weil es ist schon so, wenn du ein Trainer bist und ein Anliegen hast, da musst du dir schon überlegen, wo lasse ich mich denn jetzt hinfahren oder wo fahre ich denn jetzt hin, zu welchem Entscheidungsträger, damit die anderen nicht beleidigt sind. Also damit muss man klarkommen.
Die Route schwirrt immer zwischen Grünwald und Tegernsee.
Genau, richtig. Das wäre dann für alle, die es nicht wissen, Tegernsee, Uli Hoeneß und Grünwald wäre Karl-Heinz Rummenigge oder an die Säbener Straße eben, ja. wo Max Eberl natürlich sein Büro hat und Christoph Freund. Also es ist schwierig, aber es ist nicht unlösbar. Also es haben auch schon Trainer bewiesen, dass man sich in diesem Umfeld auch bewegen kann wie ein Fisch im Wasser.
Wir würden auf jeden Fall verstehen, wenn die Trainersuche da draußen für viele verständlicherweise mittlerweile ein bisschen verwirrend geworden ist, weil so viele Namen gehandelt wurden. Deswegen versuchen wir jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen und das in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Und diesmal handelt es sich dabei nicht um irgendein Spiel oder dass wir nun mal über Spieler der Woche reden oder irgendetwas, sondern es handelt sich halt um die aktuellen Trainergerüchte. Da ist jetzt in den letzten 7 Tagen unfassbar viel passiert. Ich weiß, so ehrlich müssen wir sind ja auch selbstkritisch in diesem Podcast. Vor einer Woche haben wir beide hier gesessen und gesagt, ja, es ist schon gut möglich, dass wir hier nächste Woche sitzen und über einen neuen Bayern-Trainer reden, dass wir allerdings über den Namen sprechen, und zwar Ralf Rangnick heute, der noch nicht fix ist, bitte bei alle, dass hier keiner irgendwie einen Puls bekommt. Aber dass wir nicht über Julian Nagelsmann reden, hätten wir wahrscheinlich beide vor einer Woche nicht gedacht.
Ich muss mich selbst zitieren. Ich habe ja gesagt, es spricht vieles dafür. Und dann habe ich aber den Halbsatz eingebaut.
Ich sage nicht,
dass es wird. Da bin ich vorsichtig geworden und die Realität hat mich da bestätigt. Aber das muss man schon sagen. Wir hatten ja das Thema, wie das alles gelaufen ist in der Mixzone und dass dann die Aussagen von Volker Struth aufkamen. Und die Bayern haben das schon als kleines Foul angesehen, dass sie da so vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Und dann ging das ja alles recht fix, auch mit der offiziellen Verkündung des DFB. Ich fand es dann interessant, wie sich am Samstagabend beim Spiel gegen Union oder in Berlin Max Eberl hingestellt hat und dieser ganzen Geschichte nochmal einen Spin gegeben hat Richtung FC Bayern. Also die Bayern standen ja schon da als diejenigen, die jetzt da alleingelassen wurden. Und
ein bisschen als die Verlierer. Also auch wenn wir ja auch, du hast es ja auch so, auch darüber berichtet haben, dass es eher, ne, wieder wie bei Alonso, eine Zusage für den derzeitigen Arbeitgeber von Nagelsmann war, also für den DFB und jetzt nicht zwingend eine Absage, hatte man schon das natürlich das Gefühl, am Ende hat der DFB einen neuen Trainer und die Bayern halt nicht.
Ja, und das haben wir in der letzten Folge auch nochmal nachgezeichnet. Das war natürlich clever von Volker Struth in seinem eigenen Podcast, am Mittwoch, also der Podcast erschien am Donnerstag, am Mittwoch wurde es schon platziert nach dem Abpfiff gegen Arsenal. Haben wir alles besprochen, da sahen die Bayern eben schlecht aus und waren nicht vorbereitet. Kann man sagen, war medial clever von Volker Struth und Co. geklärt. Und dann haben die Bayern aber sich eine Marschroute überlegt, die dann Max Eberl am Samstagabend eben verkündet hat. Naja, man hat schon gemerkt, der Stachel bei Julian Nagelsmann, der sitzt eben noch tief von seiner Entlassung und all der Umstände. Das hat natürlich in der Öffentlichkeit so den Eindruck vermittelt, okay, Julian Nagelsmann war offenbar nicht professionell genug, all die Wunden zu vergessen und all die Begleitumstände wegzuschieben und einfach nach vorne zu blicken. Mhm. Das war dann wieder medial clever von Max Eberl. Also man hat schon gemerkt, wie dann alle Seiten versucht haben, ihre Geschichte zu platzieren, ihre Geschichte in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Das hat dann Max Eberl wieder ganz gut gemacht.
Wenn du das jetzt aus deinen Informationen so ein bisschen zusammenfassen müsstest, war denn am Ende das, was Max Eberl jetzt gesagt hat, also dieser Stachel saß noch zu tief, der Hauptgrund für Nagelsmann, sich für den DFB zu entscheiden?
Also der Hauptgrund war, dass er beim DFB das Vertrauen spürt, dass Rudi Völler verlängert hat und dass es eine absolute Entscheidung für den DFB war. Es gibt natürlich aber auch die Gedanken, die sich Julian Nagelsmann unseren Informationen nach gemacht hat, dass es im Verein eine starke Opposition gibt gegen ihn. Zuallererst Ralf Rangnick.
Der wäre vielleicht auch gegen
auch,
ihn gewesen.
Auch mit R, nicht Ralf Rangnick, sondern dass sich vor allem Karl-Heinz Rummenigge gegen eine neuerliche Verpflichtung von Julian Nagelsmann gestemmt hat. So, und dann versetzt du dich mal in die Gedankenwelt von Julian Nagelsmann. Du kommst in einen Verein, wo dich viele schätzen, aber nicht alle. Und dann musst du die Befürchtung haben, dass beim ersten Windstoß du wieder ein bisschen angeschossen wirst aus den eigenen Reihen. Und Julian Nagelsmann hat sicherlich nicht vergessen, wie Karl-Heinz Rummenigge damals mit ihm umgesprungen ist, hat damals bei Bild TV gesagt, naja, also der Julian, der muss sich hier mal an den Druck in München gewöhnen und er ist ja noch ein Trainertalent. Und wer sich erinnert, dieses Wort Trainertalent, das hat Julian Nagelsmann zwar aufgefasst und hat gesagt, naja, das sagen viele, aber er hat auch gesagt, das sagen meines Erachtens zu viele.
Ja, hat ihn beschäftigt damals.
Das hat ihn beschäftigt und es war halt für ihn, glaube ich, enttäuschend, dass der Schuss aus den eigenen Reihen kam, eben von Karl-Heinz Rummenigge. So, und wenn Julian Nagelsmann, um das noch fertig zu erzählen, wenn Julian Nagelsmann sich jetzt überlegt, will ich zu den Bayern, aber ich habe die Befürchtung, dass aus den eigenen Reihen nicht alle hinter mir stehen, dann war es wahrscheinlich aus seiner Sicht die bessere Entscheidung, lieber sich nicht nochmal in dieses gefährliche Dickicht zu begeben.
Wir wollen natürlich sofort gleich über Ralf Rangnick sprechen, der natürlich die aktuellste Personalie ist, aber trotzdem, um dieses Kapitel Nagelsmann auch irgendwann zu einem Ende zu bringen. Was ich halt jetzt interessant fand, du hast wie gesagt den Eberl-O-Ton jetzt schon angesprochen, trotzdem hatte man ja das Gefühl, besonders im Vorfeld dann, wo er echt über ein, zwei Wochen Nagelsmann als Top-Kandidat gegolten hat, auch Eberl sich zumindest hat locken lassen, dir zu sagen, dass sie mit ihm absolut gesprochen haben und ihm auch sozusagen mit ihm...
Hat ja Eberl nicht getan.
Naja, aber
Eberl hat gesagt, ich habe mit vielen gesprochen.
Ja, aber ich sag mal, er hat es auch nicht verneint, sagen wir mal so. Hattest du das Gefühl, jetzt wird jetzt ja so ein bisschen darüber berichtet, Eberl hätte ihn gerne gehabt, also Nagelsmann wäre eigentlich der Top-Kandidat von ihm, dass sich Max Eberl jetzt so ein bisschen den höheren Mächten in diesem Verein fügen musste in dieser Entscheidung? Also dass man vielleicht sogar, selbst wenn er Nagelsmann zugesagt hätte, als Bayern gesagt hat, nee, den nehmen wir nicht, aufgrund dieser Unstimmigkeiten im Hintergrund?
Max Eberl kennt natürlich auch die Strukturen des FC Bayern und hat sie jetzt noch besser kennengelernt. Ich finde nicht, dass er aus der Sache als Verlierer vom Platz gegangen ist.
Mhm.
Ich halte es für völlig opportun und normal, dass er natürlich auf starke Stimmen im Verein hören muss. Und Max Eberl wird sich wahrscheinlich auch dessen bewusst gewesen sein, wenn ich einen Trainer hole und der hat nicht von allen die Unterstützung, dann wird es schwierig.
Du machst gerade so ein bisschen die Überleitung. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schwer dieser Schock der Absage in Anführungszeichen bei den Bayern denn wirklich war. Es ist jetzt Ralf Rangnick, der neue anscheinende Top-Kandidat. Es waren schon so viele Top-Kandidaten, also mich würde in dieser ganzen Causa überhaupt nichts mehr überraschen, selbst wenn die...
Ja, aber jetzt sind wir in der Phase, wo Verhandlungen eben bestätigt werden.
Ja.
Das gab es ja bei, also als wir vor Wochen angefangen haben, einen Bayern-Trainer zu suchen, da gab es ja immer viele Gerüchte und angeblich erste Kontaktaufnahmen, immer angeblich, wurde von verschiedenen Seiten berichtet. Und jetzt haben wir aber die Situation, in der erstmals Verhandlungen wirklich bestätigt werden. Zum einen von Volker Struth eben, in Sachen Nagelsmann und jetzt eben von Ralf Rangnick selbst in seiner eigenen Sache.
Wir können es ja mal vorlesen, also er hat jetzt ein Interview gegeben unter der Woche mit dem Wortlaut, es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München, darüber habe ich auch den ÖFB, also den österreichischen Fußballverband informiert, mein Fokus liegt aber erstmal auf der österreichischen Nationalmannschaft. Business as usual, würde ich sagen, also das macht er ganz in Ordnung, sagt aber danach den spannenden Satz, in dem Moment, wo die Bayern sagen würden, wir wollen sie, dann muss ich mich fragen, will ich das überhaupt?
Ja, also dieses Interview bei 90 Minuten AT bei den Kollegen aus Österreich hat natürlich schon ein paar versteckte Botschaften an den FC Bayern, trägt es in sich. Und wenn er sagt, da muss ich mir erstmal überlegen, ob das überhaupt für mich passt, dann heißt es so viel wie, ja, leicht zu haben bin ich jetzt nicht. Also wir wissen, also unsere Informationen sind, dass Ralf Rangnick den Kader und die Situation beim FC Bayern schon sehr kritisch beäugt.
Mhm.
Dass er jetzt nicht jubelt und sagt, ich fahre sofort nach München, ich komme im Fahrrad am liebsten.
Klasse, endlich darf ich die Bayern trainieren.
Genau, sondern dass er die Situation bei den Bayern schon kritisch sieht und weiß, dass es viel Arbeit gibt. Vor allem in Sachen Kader. Und seine anderen Aussagen in dem Interview haben auch so die Botschaft, kommt mal. Bayern. Ich bin in der besseren Position, weil ich habe einen guten Job. Ich bin in Österreich ein Halbgott geworden. Ich habe einen langfristigen Vertrag. Ich habe jetzt ein großes Turnier vor der Brust. Ich will zur WM, weil das haben die Österreicher seit 1998 auch nicht mehr erlebt. Also er ist in einer komfortablen Situation, weil wenn er in Österreich bleibt, dann küssen sie ihm erst recht die Füße. Dann sagen sie, unser Ralf hat sich für uns entschieden. Großartig. Und wenn man mit österreichischen Kollegen spricht, namentlich ein Kollege, der gerne Sendungsleiter beim Doppelpass ist, herzliche Grüße hier an ihn, der hat mir vor 1,5 Jahren schon gesagt, hat gesagt, der Ralf Rangnick, wir spielen gegen Frankreich 1-1, der Reporter sagt, und, sind Sie zufrieden? Ist doch ganz gut gegen Frankreich 1-1. Und Ralf Rangnick sagt, nee, wir hätten gewinnen müssen. Und das kennen die Österreicher nicht so in dem Sinne. Der Ralf Rangnick hat ihnen den Deutschen, wenn es sowas gibt, den deutschen Siegeswillen eingeimpft. Und Ralf Rangnick war auch derjenige, der gesagt hat, David Alaba wird jetzt nicht mehr auf links verschoben und auf die Sechserposition und auf die Innenverteidigerposition, sondern David Alaba ist ein hervorragender Innenverteidiger, also spielt er bei mir Innenverteidiger. Wer bei Real Madrid ständig Innenverteidiger spielt, spielt auch für Österreich Innenverteidiger. Und das sind so Sachen, dieser Siegeswille oder auch diese klare Linie mit David Alaba, dafür wird Ralf Rangnick hochgeschätzt in Österreich.
Was man auch nicht vergessen darf, es kam ja so ein bisschen den deutschen Medien bzw. der deutschen Öffentlichkeit, Fanszene damals zu kurz aufgrund dieser Blaupause, dieses brutal schlechten Auftretens der deutschen Mannschaft in Österreich letztes Jahr im November. Die österreichische Nationalmannschaft hat aber auch einfach ein sehr, sehr gutes Fußballspiel gemacht.
Ja.
Also davon auch nicht verkennen. Ne?
Die haben in der Folge gegen die Türken gewonnen, gegen die Deutschland verloren hat.
Auch nicht ganz so knapp, also von daher
6-1, oder?
Ja, glaub schon.
Also von dem her ganz von Pappe ist das nicht, was Ralf Rangnick da aufgestellt wird. Und wenn du von den Österreichern sprichst, das ist auch so eine Sache, woran der Deal scheitern könnte mit Ralf Rangnick, ist die Tatsache, dass der ja eine EM zu machen hat und gleichzeitig einen Kaderumbruch beim FC Bayern gestalten müsste. Und bei Julian Nagelsmann haben wir das rauf und runter diskutiert und das ist auch ein Grund, dass Julian Nagelsmann sich dachte, also ich kann doch nicht während der Europameisterschaft ständig mit Christoph Freund und Max Eberl telefonieren, ich muss mich auf die deutsche Mannschaft konzentrieren. Bei Ralf Rangnick wird das überhaupt nicht diskutiert, zumindest nicht in Deutschland, weil sind ja nur die Österreicher, die werden schon klarkommen.
Fliegen ja eh früh raus, so nach dem Motto, dann eine schwere Gruppe, dann genau, ist er dann nach 2 Wochen
das
wieder.
Ist ja gar kein Problem.
Ja, ja.
Aber die Österreicher haben natürlich theoretisch auch das Problem, dass sie sagen, wir haben einen Trainer, der soll sich doch bitte auf unsere Mannschaft konzentrieren.
Ja.
Und nicht ständig mit den Bayern telefonieren müssen, weil wieder irgendein Spieler verpflichtet werden muss.
Der Umbruch ist ja das eine. Man kann ja alleine schon, also wenn man bei ganz kleinen Dingen anfängt, sowas wie Trainingsstart und all das, die sind ja normalerweise dann rund um das Ende einer EM sozusagen, dass es dann fast schon aufgrund der Personaldichte, der Termindichte, du schon wieder in Trainingslager fliegst und fährst und alles. Der kann ja teilweise bei den ersten Sachen noch gar nicht dabei sein.
Richtig.
Falls
es gut laufen sollte für den ÖFB, Mitte Juli ist das Turnier vorbei. Ende Juli fliegen die Bayern schon nach Asien auf PR-Tour.
Ja.
Da hast du dann auch, also ich war 2015 mal in China dabei, da ist nicht viel mit Training, weil die Luftfeuchtigkeit war wahnsinnig. Ich habe mich kurz vor Abflug nach Deutschland zurück mit Thomas Müller unterhalten. Der hat dann auch gesagt, boah, bin ich froh, wenn ich zu Hause bin. Weil wir lachen immer über die Asiaten, dass die Europa sich in 3 Tagen anschauen. Aber die deutschen und anderen internationalen Fußballmannschaften fliegen nach Asien innerhalb von 9 Tagen, 3 Städte. Nebenbei sollst du noch trainieren und Fußball spielen. Das geht schon in die Knochen.
Die Sache ist jetzt, dass natürlich interessant ist, was du eben schon sagst, wir haben ja auch die letzten Wochen schon über Rangnick immer mal wieder gesprochen. Und man hatte immer das Gefühl, dass obwohl vielleicht ein Alonso aktuell der größere Name ist aufgrund des Erfolges, oder ein Nagelsmann, dass Rangnick gefühlt in den Verhandlungen mit der mächtigste ist von den Trainern her. Also dass am meisten immer drumherum diskutiert wurde, nicht schafft er es jetzt vom Zeitpunkt her, sondern halt wirklich geht das gut, dass er sich damit darauf einlässt, nicht, also wie viel Macht er am Ende haben kann auf den Kader, auf gewisse Entscheidungen, Strukturen. Und ich finde, genau mit diesem Interview, was er jetzt gegeben hat, gibt er dieser Position, also hat er Recht behalten in dem Sinne oder allen anderen Recht gegeben, dass er gesagt hat, ja Leute, also mir geht es schon darum, halt eben nicht einfach nur zu entscheiden, möchte ich jetzt Österreich oder Bayern Trainer sein, sondern wo erlaubt man mir mehr, dass ich Ralf Rangnick sein darf. Und Ralf Rangnick bedeutet im Endeffekt, wie früher Felix Magath, du kriegst nicht nur einen Trainer, du kriegst jemanden, der sich um alles, um den gesamten Rundverein Gedanken macht.
Richtig, du kriegst einen Projektmanager, der lieber zu viel Einfluss hat als zu wenig. Die Salzburger Nachrichten haben ja davon berichtet, er hätte in den Verhandlungen mit den Bayern gefordert, dass er das letzte Wort bei Transfers hat. Und ich habe es unter der Woche schon gesagt, damit wäre er der mächtigste Bayern-Trainer der Geschichte. Weil das wurde noch niemandem eingeräumt, dass er das letzte Wort bei Transfers hat. Mitreden, klar.
Berechtigterweise meiner Meinung nach auch. Also wenn du die Halbwertszeit von einem Trainer aktuell siehst, nicht nur bei den Bayern allgemein, dann ist es so, du solltest sehr, sehr viel Mitspracherecht haben. Siehe auch Thomas Tuchel, Spieler, die er nicht bekommen hat. Und trotzdem solltest du meiner Meinung nach nicht das letzte Wort haben.
Ja, und es gibt natürlich für viele Trainer mal einen Zuckerl. Wir reden von Thiago, der kam, weil Pep Guardiola den sich unbedingt gewünscht hat. Aber so grundsätzlich die große Linie gibt der FC Bayern vor. Und das haben auch Felix Magath und Niko Kovac schon öffentlich bestätigt, dass sie bei der Kaderplanung eigentlich nicht den großen Einfluss hatten. Das hat sich nicht geändert. Aber was wir wissen ist, dass die Bayern schon bereit sind, ihm ein gewisses Mitspracherecht, also Ralf Rangnick, ein gewisses Mitspracherecht einzuräumen.
Wie kann man denn jetzt, ich meine, für vielleicht Menschen da draußen, die jetzt unseren Podcast die letzten Wochen immer verfolgt haben, die werden auch irgendwann gehört haben oder werden jetzt mit dem Fingerschnipsen sagen, warte mal, vor 2, 3 Wochen hieß es doch, der hat eine offizielle Absage in dem Sinne öffentlich an die Bayern geschickt. War damals auch so, haben wir jetzt nicht uns aus der kalten Hose irgendwie erfunden. Wie kam es jetzt dazu, dass innerhalb dieser 2,5 Wochen er plötzlich wieder zum Top-Kandidaten werden konnte?
Also damals hat er bei einem PR-Termin rund um die Europameisterschaft die anstehende gesagt, es gibt keinen Grund, sich damit auseinanderzusetzen. Und das haben wir und auch andere so interpretiert, okay, das ist eine Absage an den FC Bayern. Aber es hat sich natürlich jetzt durch die Nagelsmann-Absage nochmal eine neue Dynamik entwickelt und Ralf Rangnick sagt es ja. Also die Bayern müssen jetzt erstmal sagen, wollen sie mich überhaupt? Und dann überlege ich. So, jetzt ist es soweit, die Bayern wollen ihn. Jetzt liegt der Ball wieder bei ihm. Und ums Geld geht's nicht. Also auf der Flughöhe, das haben wir auch schon bei Julian Nagelsmann besprochen, ums Geld geht's da nicht, sondern es geht einfach darum, darf ich den FC Bayern in gewissen Punkten so umgestalten, wie ich mir das vorstelle, damit ich erfolgreich sein kann.
Ich finde trotzdem diese Aussage von ihm, dieses will ich das überhaupt? Das ist so für mich so ein Knackpunkt, wo ich irgendwie dran zu knabbern habe, weil ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt und das wird vielleicht auch einigen da draußen schon aus den Ohren raushängen, aber für mich ist immer noch der FC Bayern von außen betrachtet so groß, ne? Jetzt komme ich wieder auf das Thema Strahlkraft zu sprechen, dass ich sage, dass man sich überlegt, hey, habe ich die Macht oder darf ich überhaupt die Position haben, die ich brauche, um meinen Job zu 100% so auszuüben, wie ich das kann oder wie mir das gut tut, das verstehe ich. Das ist total menschlich, sollte jeder von einem neuen Job machen. Aber diese Frage, will ich das überhaupt? Wenn man das wirklich mal so innerlisiert, meine Güte, sich das anhört, dann ist das für mich so eine Sache, dass das auch damit zu tun hat, habe ich überhaupt Lust auf diesen Verein gerade in dem Moment? Und das finde ich schon, für wenn du dir Vita von Ralf Rangnick anschaust, hat bei tollen Vereinen gearbeitet, hat tolle Projekte geleitet, hat jetzt einen guten Job. Aber der FC Bayern wäre ja mit Abstand das Größte in seiner aktuellen Vita, was er vorweisen könnte dann danach. Und da finde ich schon die Frage irgendwie so, dass man merkt, dass der Trainerstuhl bei den Bayern die letzten Monate, Jahre ein bisschen zum Schleudersitz geworden ist und dass vielleicht auch halt jemand wie Ralf Rangnick nicht verborgen geblieben ist.
Ja, also das ist ja in der ganzen Branche angekommen, dass man beim FC Bayern ja schon, ich sage jetzt nicht Schleudersitz, aber man wird besonders beäugt. Das Umfeld ist natürlich auch entsprechend schwierig mit den Medien und den Fans und den Ansprüchen und die Bosse wollen immer Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und das hat ja auch Thomas Müller gesagt, hier ist halt keine Zeit, etwas zu entwickeln. Man kriegt keine Zeit, weil man muss wieder Titel holen, Titel holen, Titel holen. Max Eberl hat gesagt, eine Entwicklung muss auch möglich sein.
Und Ralf Rangnick ist ja dafür bekannt, zu entwickeln. Also wenn man sich Hoffenheim anschaut, wo die am Anfang waren, wo sie am Ende waren unter ihm, wenn man sich auch RB Leipzig anschaut, österreichische Nationalmannschaft, das aktuellste Beispiel, mit Schalke auch damals mal, also ist ja schon dafür bekannt, ein Entwickler eher zu sein.
In jedem Fall. Und das wird er sich jetzt ausverhandeln müssen, wie viel Einfluss er jetzt da bekommen kann.
Was interessant ist, es gab Aussagen von früher, die natürlich jetzt wieder herausgekramt werden, hervorgekramt werden. 2008, glaube ich, wenn ich mich ganz richtig, oder 2009 um die Ecke, da gab es ein kleines Scharmützel damals zwischen ihm und Uli Hoeneß. Wir haben auch die O-Töne vorliegen. Wie gesagt, wir hören uns die mal ganz kurz an.
Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Und wenn ich bei der Entwicklung von Hoffenheim, die ich sehr positiv sehe, überhaupt eine Sorge mir machen würde, dann ist es die Besserwisserei von Ralf Rangnick. Denn bisher hat er in seiner Karriere immer im ersten Jahr super Leistungen gebracht und im Jahr später war er entlassen.
So, der letzte O-Ton, der stammt aus dem Doppelpass damals. Uli Hoeneß war zu Gast und hat da eben Ralf Rangnick ins Abseits gestellt. Dazu kann ich aber sagen, das Verhältnis hat sich deutlich verbessert. Es gibt keine Vorbehalte mehr. Und die ganze Sache ist ja auch 15, 16 Jahre her.
Also muss sich keiner mehr Sorgen machen, dass da irgendwas hängen geblieben wäre aus der Zeit.
Nein, und man hat ja bei Uli Hoeneß auch gesagt, dass der ein schlechtes Verhältnis zu Thomas Tuchel hätte. Die haben sich ja im Rahmen des Champions League Turniers 2020 ausgesprochen und Uli Hoeneß war wirklich jemand, der Thomas Tuchel am Anfang sehr unterstützt hat. Und ich traue Uli Hoeneß zu, dass er das auch bei Ralf Rangnick machen würde. Also Uli Hoeneß unterstützt im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr jeden Trainer, weil er einfach Erfolg will.
Natürlich. Der FC Bayern ist ja schließlich sein Baby.
Der FC Bayern ist sein Baby.
Und sein Baby beschützt man.
Richtig.
Um es auf den Punkt zu bringen, Abschluss, letzte Frage zum Thema Rangnick. Er bringt jetzt, wir haben jetzt darüber gesprochen, was für ein Risiko vielleicht er auch mitbringt, Thema Macht, was für ein Risiko er mitbringt, Thema, dass er bis zum Sommer erstmal verplant ist, ne, vielleicht gar nicht so den Umbruch mit einleiten kann. Man kann natürlich jetzt auch als Kritiker sozusagen sagen, okay, so viele Titel hat er bisher auch noch nicht vorzuweisen, glaube ich, mit Red Bull Salzburg mal Meister geworden und mit Schalke Pokalsieger, wenn ich das mal so halb irgendwie im Hinterkopf habe. Warum genau wollen ihn die Bayern jetzt trotzdem gerne haben? Was sind deine Informationen?
Naja, weil er schon ein sehr guter Trainer ist und das auch immer wieder bewiesen hat. Und weil die Bayern natürlich jetzt auf die Liste, die berühmte Liste von Max Eberl, die wird natürlich immer kürzer und die Zeit wird immer knapper. Also es ist schon so, dass die Bayern jetzt langsam in Zugzwang sind, weil erst wenn du einen Trainer hast, kannst du den Kaderumbruch wirklich starten. Es gibt aber natürlich auch viele Punkte, die den Deal noch zum Platzen bringen könnten. Also diese Machtfrage haben wir ja schon besprochen. Ist aber auch so, dass die Österreicher eine Ablöse verlangen werden. Die Salzburger Nachrichten berichten da von einem mittleren einstelligen Millionenbetrag. Ich habe mich in Österreich umgehört, da gibt es Leute, die sprechen von einem zweistelligen Millionenbetrag. Das ist jetzt nichts, was den Bayern großartig wehtun würde, aber es wäre natürlich nochmal so eine Ausgabe, wo man schon sagen müsste, okay, jetzt kaufen die Bayern wieder so groß ein in Sachen Trainer. Also Die ganze Geschichte seit der Nagelsmann-Entlassung, es war schon eine teure Nummer für die Bayern. Es war ein teures Jahr jetzt.
Besonders wenn man in dem Fall überlegt, dass man für Nagelsmann damals ja auch für einen sehr, sehr jungen Mann so viel Geld ausgegeben hat, wo zumindest die Hoffnung bestand, hey, vielleicht kann der uns echt über eine Dekade gefühlt als Trainer dienen. In dem Sinne, Ralf Rangnick ist 65 Jahre alt. Also ist schon ja die Frage, wie langfristig plant man mit so jemandem. Ne? Ja. Also jetzt gar nicht nur, weil es bei den Bayern jetzt die letzten Jahre nicht lange geklappt hat, sondern allgemein auch vom Alter, von der Kraft her, diesen Job zu machen. Die Bayern, das weißt du selber, ist ein sehr kräfteraubender Job. Das ist 24/7 in der Woche. Du bist die ganze Zeit darüber mit beschäftigt, fliegst um die Welt. Das ist nochmal was anderes, als in Anführungszeichen jetzt gerade Bundestrainer zu sein.
Und Ralf Rangnick hatte ja bisher, wenn man jetzt Manchester United außen vor lässt, schon immer Wohlfühloasen, in denen er sich auch wirklich entwickeln konnte. Hoffenheim, Leipzig, Österreich, seine Beratertätigkeit in Moskau und so weiter. Das war ja alles jetzt nicht von so einer medialen Präsenz geprägt. In England ist es ja zum Beispiel so, da kommt kein Journalist irgendwie aufs Gelände.
Ja.
Da bist du natürlich sehr im Fokus als Teammanager und wirst natürlich auch harsch kritisiert. Die englische Boulevardpresse ist gefürchtet, aber
bist abgeschotteter teilweise, hast du auch keine öffentliche Trainings oder so, das gibt's ja auch nicht.
Du wirst abgeschottet und München ist dann nochmal ein heißeres Pflaster, aber auch das kann ja Ralf Rangnick bewerkstelligen. Also klar, hat ein gewisses Alter, aber man lernt ja nie aus, also der wird da schon irgendwie klarkommen, aber es ist ein anderes Umfeld, als er es gewohnt war aus anderen Positionen, anderen Jobs. Und man darf nicht vergessen, du hast beim FC Bayern natürlich auch zum Beispiel eine Galionsfigur, Thomas Müller. Das hat ja Thomas Tuchel auch schon gesagt. Wenn ich den Müller nicht aufstelle, dann sind die Diskussionen immer viel größer, als wenn ein Rafa Guerreiro nicht spielt oder wenn ein Dayot Upamecano nicht spielt. Weil Thomas Müller natürlich eine Galionsfigur ist, eine Identifikationsfigur für die Fans auch. Und das würde eine spannende Kombination geben, Ralf Rangnick und Thomas Müller. Ich glaube nämlich, dass Thomas Müller nicht wirklich in den Fußball von Ralf Rangnick hineinpasst. Und dann wird Ralf Rangnick Thomas Müller noch seltener spielen lassen, als das jetzt schon unter Thomas Tuchel der Fall ist. Und dann fängt es natürlich im Verein auch wieder zu brodeln an.
Besonders spannend halt in dem Hintergrund, dass halt unter anderem, wie gesagt, Manchester United, dass es ein Riesenclub ist, das ist uns allen bewusst, dass es aber wahrscheinlich seit, ja, dieser Verein auch ein bisschen verflucht ist und seit so einer ungefähr seit 10 Jahren mit wahrscheinlich der schwerst zu trainierenden Kabine im europäischen Fußball irgendwie bestückt ist, ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr. Und trotzdem ist ja auch damals rausgesickert, dass halt eben an der Galionsfigur in Manchester damals, Cristiano Ronaldo, unter anderem Ralf Rangnick gescheitert ist, weil er das eben nicht richtig eingeschätzt hat, den zu häufig draußen gelassen hat, ihn vielleicht nicht mit ihm richtig gesprochen hat. Klar, Cristiano Ronaldo braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Liebe, als es ein Thomas Müller braucht und er hat auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und trotzdem ist es ja, was den Status in einem Verein angeht, also eine Vereinslegende zu sein, relativ vergleichbar in dem Moment.
Ja, Cristiano Ronaldo hatte die mediale Unterstützung, hat dann später in einem Interview gesagt, der Ralf Rangnick ist ja nicht mal ein Trainer. Und ich weiß, dass Ralf Rangnick immer wieder Probleme damit hatte, dass wenn er musste irgendwann mal Cristiano Ronaldo ganz, ganz knapp vor den Spielen sagen, dass er nicht spielt. Weil wenn er es ihm am Donnerstag gesagt hat, du spielst nicht, dann war Cristiano Ronaldo am Freitag plötzlich verletzt. Und diese Situation gab es immer wieder. Und wenn du so arbeiten musst,
ja,
wenn du ständig im Hinterkopf haben musst, was denkt der, wenn ich dem jetzt am Donnerstag sage, dass er am Wochenende nicht spielt, wie wird er reagieren? Dann ist er am Freitag wieder verletzt, in Anführungszeichen.
Man verliert sich in Kleinigkeiten.
Du verlierst dich in Kleinigkeiten und das ist ja kein angenehmes Arbeiten.
Nein,
also wenn du ständig einen Heckenschützen vermuten musst, der dich da abknallt, das ist ein schwieriges Arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass das mit Thomas Müller so laufen wird, weil Thomas Müller ist eine grundehrliche Haut, aber das ganze Umfeld schaut natürlich auch auf Thomas Müller.
Ja.
Spielt der nicht? Wie geht der Rangnick mit ihm um?
Was jetzt natürlich, um so ein bisschen die Überleitung zu finden, die interessante Frage ist, man hat jetzt ja die letzten Wochen, wie gesagt, wir haben über Alonso geredet, über Hoeneß, über Nagelsmann, sogar teilweise kurz in den Medien, ich glaube wir beide im Podcast gar nicht, aber auch über Emery, ne, Unai Emery von Aston Villa. Und da ist dann die große Frage am Ende, alle vier haben jetzt neue Verträge bei ihren aktuellen Arbeitgebern, Verbänden und Vereinen bekommen, nachdem diese Gerüchte mit Bayern sozusagen auch groß geworden sind. Und jetzt habe ich natürlich so ein bisschen meinen Gedanken, was ist denn, wenn am Ende jetzt einfach Ralf Rangnick auch darauf pokert, vielleicht einen langfristigen, noch einen schöneren Vertrag beim ÖFB zu bekommen.
Du meinst, dass die Trainer mit ihren aktuellen Arbeitgebern flirten?
dass die Bayern vielleicht ein bisschen ausgenutzt werden in dem Sinne, dass man nicht ausgenutzt, also dass man sieht, dass es schon einen Kontakt gab, dass man sich vielleicht auch geschmeichelt gefühlt hat, aber es natürlich schon zum Positiven auch genutzt wird, indem man dem eigenen Arbeitgeber dann vorsagen kann, hey, du guck mal, die Konkurrenz, ne, was die mir bietet, was die von mir wollen, ich hätte aber auch Lust hier zu bleiben, dann zeig mal, was ihr habt.
Ja, kann gut sein. Also das sind jetzt natürlich verschiedene Trainer, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Situationen in verschiedenen Vereinen. Ich glaube, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich kenne jetzt auch Unai Emery zu wenig dafür charakterlich, ob man ihm das zutrauen kann. Der hatte natürlich jetzt den Vorteil bei Aston Villa, dass er da eine ganze Entourage an Vertrauten einbauen konnte. Also vom Sportdirektor bis zum weiß der Kuckuck was. Das sind alles Spanier, alles Vertraute von ihm, und das wäre ihm beim FC Bayern wahrscheinlich auch nicht erlaubt worden. Das ist ja auch so ein Punkt, der bei Herrn De Serbi immer wieder genannt wurde, dass der auch so einen großen Trainerstab mitbringen würde, und da wollen sich die Bayern nicht komplett an einen Mann verkaufen.
War das vielleicht von vornherein so ein bisschen die große Krux dieser Trainersuche, dass man halt hauptsächlich Trainer auf dieser ominösen Liste hatte, die halt aktuell schon unter Vertrag standen? Also das ist halt nicht, ne, dass man hauptsächlich...
Ja, aber sag mir einen Trainer, der frei ist. Sag mir einen Trainer von Bayern-Format, der frei ist.
Ja, Zinedine Zidane. Ja. Über das Thema wollten wir beide heute noch sprechen, also das weißt du ja auch. Es gab, gut, um das kurz einzuordnen, ganz kurz vorweg. Also letzte Woche, an diesem besagten Freitag, wo dann auch Julian Nagelsmann sozusagen, wo es öffentlich wurde, dass er mit dem DFB... dass er verlängert hat bis 2026, kamen auch plötzlich Meldungen aus Spanien, aus der spanischen Presselandschaft. Zinedine Zidane hätte sich für die Bayern entschieden und eigentlich wäre es schon so gut wie fix.
Ja.
So, aus Deutschland wurde es relativ schnell dementiert, beziehungsweise auf jeden Fall nicht bestätigt. Jetzt ist ja die Frage an dich, war da überhaupt irgendetwas dran?
Also soweit ich weiß, bei weitem nicht so konkret, wie es die Spanier dargestellt haben. Als die L'Equipe davon berichtet hat, das war schon eine bisschen seriösere Nummer, aber es ist ja ein Unterschied, ob die Bayern-Bosse zusammensitzen und mal Brainstorming machen und da Namen rumfliegen oder ob man sich konkret auf einen Mann konzentriert und sich mit dem am Flughafen oder unter der Autobahnbrücke trifft, ganz heimlich mit Kapuzenpulli und Sonnenbrille und FFP2-Maske.
Jetzt wissen das wir ist, alle, wie es abläuft.
Das ist ja eine andere Nummer. Also so konkret, wie die Berichte das weismachen wollten, war es nicht.
Dazu, wir haben den Samstag und den Max Eberl sozusagen vor dem Spiel gegen Union schon angesprochen mit seinen O-Tönen, hat er da ja auch noch was anderes gesagt. Und zwar hat er gesagt, Deutsch muss er jetzt nicht zwingen können, der neue Trainer, aber Englisch wäre schon nicht nur gut, sondern ist Voraussetzung. Das hat er damals auf seiner Antritts-PK auch genauso in dem Wortlaut gesagt. Ich weiß jetzt nicht so viel von Zinedine Zidans Englischkenntnissen.
Max Eberl ja auch nicht, das hat er gesagt.
Ganz genau, hat er nämlich auch noch gesagt. Und Lothar Matthäus, so spitzfindig wie er war in dem Moment, hat dann gesagt, okay, also wenn du so sprichst und dich jetzt nicht versprochen hast, dann bedeutet das ja, du hast mit ihm noch keinen Kontakt gehabt.
Genau, so würde ich das Ganze auch werten.
Das bedeutet...
Und man darf den Leuten auch mal was glauben.
Ja, bitte.
Also ich plädiere immer dafür, das ist ja oft so, Leute im Fußballgeschäft sagen etwas und dann sagen viele Beobachter und Fans, naja, so stimmt es ja gar nicht. Man kann doch den Leuten auch mal was glauben.
Es kam ja auch häufiger mal vor, dass dann Sachen nicht gestimmt haben. Also so ehrlich, also ich bin zwar auf deiner Seite, dass ich sage, hey, im ersten Falle erstmal sollte man einem Menschen glauben, wenn er etwas sagt. Auf der anderen Seite ist es im Fußballbusiness einfach schon zu häufig passiert, dass Sachen hier so dargestellt wurden und am nächsten Tag plötzlich ganz anders waren.
Ja, okay, akzeptiert. Aber so grundsätzlich darf man erstmal den Leuten glauben.
Wenn wir schon beim Stichwort Glauben sind, wie sehr glaubst du denn noch an eine, ja, in Anführungszeichen, große Lösung wie Zidane oder Mourinho? War das überhaupt jemals gedacht? Also ich frage mich ganz ehrlich, ob das vielleicht sogar niemals wirklich ein Gedanke der Bayern war, so groß zu denken in dem Sinne, also so ausländisch groß zu denken. Weil du dir natürlich mit diesen beiden auch zwei Kulttrainer ins Haus holen würdest in dem Sinne, aber natürlich auch andere Probleme. Wie gesagt, die Sprache ist das eine, das Gehalt ist wahrscheinlich das andere. Ne? José Mourinho ist jetzt nicht dafür bekannt, für ein Apfel und ein Ei in seiner Karriere gearbeitet zu haben. Ja. Und natürlich darüber hinaus auch den Mythos, den du dir damit so ein bisschen holst. Ne? Also auch das ist natürlich, auf der einen Seite bekommst du jemanden, der unglaublich viele Titel geholt hat, aber mit Mourinho als Beispiel auch jemanden, der sich unglaublich viele Fauxpas geleistet hat in seiner Karriere. Beziehungsweise öffentliche Skandale, öffentliche Aufreger. Und das ist ja schon etwas, wo du überlegen musst, okay, kann dieser Verein das gerade in der Situation ab?
Ja, aber mit Aufregern ist man beim FC Bayern ja auch vertraut. Also das, klar, José Mourinho ist ein schwieriger Charakter, aber ich glaube auch, das könnte man irgendwie handeln. Vor allem ist der auch ruhiger geworden. Also das, große Empfehlung an alle da draußen, der Instagram-Account von José Mourinho.
Kann ich bestätigen.
Also sowas Uneitles lässt sich fotografieren in den unmöglichsten Situationen beim Essen oder auch seine lustigen Kommentare drunter, wenn er sich zum dritten Mal irgendeinen Film auf dem Laptop anschauen muss, weil er schon wieder irgendwo hinfliegt, weil es die nächste Europa League-Reise nach Aserbaidschan ist oder so. Oder Conference League. Wirklich sehr unterhaltsam. Von dem her, alle bitte José Mourinho folgen.
Okay, darauf war ich jetzt nicht gefasst, dass du da noch mit dem Statement um die Ecke kommst.
Ich habe mich aus der Antwort jetzt rausgewunden.
Ja, du windest dich hier nur. Also, falls ich jemals in meinem Leben meinen Anwalt brauchen sollte, aber einen Medienanwalt vielleicht, dann wüsste ich, wen ich anrufe. Also, das ist ja, wie sehr du gerne. Ja heute aus diesen Fragen, deswegen versuche ich es jetzt nochmal auf Punkte zum Abschluss. Dann wollen wir die Trainergeschichte heute auch beenden. Auch auf die Gefahren, dass letzte Woche wir beide, ich nehme mich da mit ins Boot, vielleicht so ein bisschen in so eine kleine Falle getappt sind. Kommt Ralf Rangnick zu Bayern München?
Ich verweigere die Aussage.
Okay, ich mache nochmal Dreh.
Wenn du mit Menschen sprichst, die mit der Sache vertraut sind, dann gibt es Leute, die sagen, du, vielleicht bedankt er sich einfach für das Interesse der Bayern und sagt, ich bleibe in Österreich. Ist genauso wahrscheinlich, also man hört, dass er Lust hat auf die Bayern, aber es kann genauso sein, dass er sagt, nee, Freunde, ich bleib in Österreich.
Okay, dann versuche ich den Dreh noch einmal ganz kurz anders. Könntest du dich denn mit einem Bayern-Trainer, der Ralf Rangnick heißt, könntest du dir das vorstellen? Wäre das für dich etwas, wo du sagst, das könnte ein Match am Ende abgeben? Da überlegt er.
Der Podcast ist nicht abgebrochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also, sondern ich überlege noch. Ich glaube nicht, dass es passen würde.
Ja.
Glaube ich nicht, weil Ralf Rangnick eher ein Teammanager ist und ein Projektleiter und etwas, ich glaube, er ist im Aufbauen besser als im Verwalten.
Okay, die Aussage, die lassen wir erstmal einmal so stehen. Wir werden es natürlich überprüfen, vielleicht in der nächsten Woche hier schon wieder drüber sprechen, und es gibt ganz neue Informationen. Das ist ja das Schöne in der Bayern-Woche. Man hört sich in Anführungszeichen nur einmal, und die Woche der Bayern ist häufig länger als die normale Woche, habe ich das Gefühl.
Ja, wir haben ja auch was Sportliches vor der Brust. Also am Wochenende geht es gegen Eintracht Frankfurt und dann geht es gegen Real Madrid. Also ich denke, dass wir, übrigens der Hinweis da, nächste Woche kommt der Podcast schon am Mittwoch, nicht am Donnerstag.
Eine Sonderfolge,
das heißt ganz, 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 ganz frisch, nur wenige Stunden nach dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid könnt ihr dann schon hier reinhören. Also am Mittwoch schon das Glöckchen einstellen.
Du machst meinen Job, also das ist unvorstellbar. Ich hätte es mir für den Schluss aufgehoben.
Das können wir ja nachher nochmal wiederholen, aber das schon mal als Hinweis.
Also nee, wie gesagt, Bayern nächste Woche Dienstag, dann zu Hause gegen Real Madrid im Hinspiel, wie du es gesagt hast, Mittwoch, dann ein paar Stunden später. Wir beide mit Augenringen dann hier, man muss uns ja zum Glück nicht sehen, man muss uns nur hören. Die Stimme muss dann schon wach sein.
Richtig.
Dann sprechen wir darüber, was alles da passiert ist, O-Töne aus der Nacht und so weiter und so fort. Thema O-Töne wollen wir uns jetzt noch eine Sache anhören. Wir wollen nämlich, bevor wir auf das Wochenende jetzt noch ganz kurz zum Abschluss blicken, noch eine Personalie nochmal durchkauen, Leon Goretzka nämlich. Und zwar hat der sich jetzt die Woche wieder geäußert, und was heißt wieder, hat sich geäußert und hat gesagt, aus meiner Sicht ist alles klar, mein Vertrag läuft bis 2026 und es gibt keinen Grund, über eine Veränderung nachzudenken. Da stellt sich natürlich bei mir die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Goretzka am Ende diesem vermeintlichen Umbruch, der jetzt von allen Seiten immer ja auserkoren wird im Sommer, nicht zum Opfer fällt?
Also ich persönlich würde einen Leon Goretzka nicht abgeben, weil ich ihn charakterlich, also er passt auch gut zum FC Bayern und er ist so normal geblieben, hat auch rein gesellschaftspolitisch immer wieder gute Ansichten und äußert die auch nach außen. Also ich finde, er ist ein würdiger Botschafter des FC Bayern. Auf dem Platz hatte er in dieser Saison seine Probleme, aber wenn man die letzten Spiele anschaut, ist er absolut wieder in der Spur. Man hat auch den Eindruck, dass diese Nichtnominierung bei der Nationalmannschaft ihm nochmal einen Schub gegeben hat. Hat er auch gesagt, er will jeden Tag Julian Nagelsmann zeigen, dass er in den Kreis der Nationalmannschaft gehört. Und ich würde ihn nicht verabschieden beim FC Bayern. auch weil seinen Treuebekenntnissen Glauben zu schenken ist. Da gab es ja auch schon mal eine Aussage im Sommer 23.
Du machst weiterhin meinen Job hier, das gefällt mir sehr gut. Wir wollen uns das natürlich sofort anhören. Wie gesagt, du hast es eben richtig angeteasert, schon in dem Sinne, die Aussage ist ein bisschen älter. Also aus dem Training, nicht Trainingslager, aber aus der Sommervorbereitung.
Es war nach der Teamvorstellung 2023 in der Allianz Arena.
Ganz genau. Deswegen lass uns nicht weiter darüber sprechen oder gleich erst wieder. Wir hören mal eben ganz kurz rein, was Leon Goretzka da gesagt hat. Da gab es auch schon damals Gerüchte über einen vermeintlichen Abgang von ihm.
Hat dich das ein bisschen gewundert, dass Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz nicht gesagt hat, der Leon bleibt da, sondern hat gesagt, ja, bis zum 1.9. kann er nie garantieren, dass ein Spieler da bleibt?
Ja, ich finde, das ist eine legitime Aussage. Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist. Ich glaube, es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in so einem Transferfenster passieren. Aber ich kann nur sagen, ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans und möchte da einfach weitermachen. Und also da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen.
Klare Worte. Und dabei bleibt er. Er liebt den Verein, er liebt die Fans, er liebt das Stadion, er liebt die Stadt. So einen gibt man meines Erachtens nicht ab.
Ich stimme dir in zwei Sachen zu und in einem Punkt nicht. Ich stimme dir in dem einen Punkt zu, dass ich ihm das auch absolut abkaufe, dass er diesen Verein wirklich liebt, besonders wenn man jetzt auch wieder die Bilder zum Beispiel nach dem Sieg gegen Arsenal gesehen hat, wo er da auf den Boden gekniet hat und die Fäuste in der Luft. Er war, glaube ich, also trotz 90 Minuten schweren Kampfes sowas von rumgehüpft vor der Südkurve da am Ende und hat sich so gefreut darüber, dass die Bayern weitergekommen sind. Also ich kaufe ihm das absolut ab. Ich bin auch bei deiner Meinung, dass er ein super Botschafter für die Bayern ist und dass er mit seiner klaren Haltung für etwas steht, was du als Bayern München nach draußen brauchst und transportieren musst. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dass beides alleine reicht mir nicht als Spieler. Also, weißt du, das ist ein schönes nice to haves. Auf der anderen Seite ist es aber, du musst die Leistung auf den Platz bringen. Und da war er lange Zeit sehr umstritten, zu Recht meiner Meinung nach umstritten, gab er auch Gründe, hat er nichts damit zu tun, dass Julian Nagelsmann ihn nicht mag, dass er ihn jetzt nicht berufen hat. Man kann fairerweise festhalten, ich habe ihn ja letzte Woche zu meinem Spieler des Spiels gemacht, ich habe ihn auch jetzt das Wochenende das Spiel bei Union gesehen, wo er ein Tor und eine Vorlage gemacht hat, also es ist ein absoluter Aufschwung zu erkennen, auch schon beim Hinspielen Arsenal und so weiter, und trotzdem fehlt mir manchmal so ein bisschen die Vision, beziehungsweise ich verstehe nicht ganz, was er jetzt bei den Bayern genau sein soll. Wir haben eine Zeitweise über diese Quarterback-Position gesprochen, wo er von weiter hinten gespielt hat.
Er ist ja eigentlich als Box-to-Box-Spieler geholt worden.
Ganz genau, er war damals Box-to-Box-Spieler. Das hat ihn ja auch die ersten Jahre unglaublich gefährlich gemacht. Also den Ball in den Rückraum legen, dann Goretzka schießen lassen, war für viele Momente eine sehr gute Idee. Also der war wirklich ein unglaublich gefährlicher Spieler. Das hat er dann so ein bisschen verloren, indem er defensiver wurde, was ja auch normal ist. Ich sehe dieses Defensive gar nicht als seine Hauptstärke, sondern ich sehe ihn halt als diesen Box-to-Box-Spieler. Das glaube ich, dass er das als einer mit seiner Wucht, mit seiner körperlichen Präsenz, er kann einen guten Kopfball haben, er hat einen guten Abschluss, kann auch einen letzten Ball spielen, wie vor dem 1:1 in Arsenal, wo er den Assist macht. Und das ist ihm über Monate so ein bisschen abhanden gegangen. Und da habe ich so, das ist so für mich das Problem, wo ich sage, hey, auch Thomas Tuchel, glaube ich, lange Zeit daran zu knabbern hatte, wo passt der in mein System? Und jetzt irgendwann erst, als man Kimmich nach rechts gezogen hat, für ihn diese Position wieder frei war, alles klar, er ist wieder Stammspieler, spielt sich
da
fest.
Der Mann für den Aufbau.
Ganz genau. Aber dafür braucht es erst eine Veränderung von Kimmich und nicht...
Ja, aber man weiß doch jetzt, was Leon Goretzka kann. Man kann ihn mit einem neuen Trainer darauf trimmen, dass er durchgehend gute Leistungen bringt. Er ist ein guter Botschafter und er ist schon mal da.
Was auch wichtig
ist. Er kostet keine Ablöse. So, und jetzt gehst du auf den Transfermarkt, hast deinen Geldbeutel in der Hand, der prall gefüllt sein muss, damit du überhaupt jemanden bekommst, holst jemanden, von dem du überhaupt nicht weißt, wird sich der mit dem FC Bayern in dieser Art und Weise identifizieren, wie es Leon Goretzka tut? Kann der überhaupt so viel leisten wie Leon Goretzka? Ist der so ein guter Botschafter wie Leon Goretzka oder ist der vielleicht irgendein farbloser Typ? Kann er überhaupt Deutsch? Ist er überhaupt Nationalspieler? Das sind ja alles so Dinge. Also ich bin schon der Meinung, wenn du einen Spieler von dem Format schon mal hast, committet zum Verein, dann behalt den doch. Und Max Eberl sagt beim Hinspiel gegen Arsenal in der Sache Kimmich, naja, man muss ja nicht immer abwarten, was für ein Trainer kommt. Man könnte sich ja auch als Spieler mal zum Verein committen.
Das macht er.
Und dann kommt ein Leon Goretzka und committet sich zum Verein. Und dann sagst du, kann sein, dass man den abgeben muss.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass man den abgeben muss. Ich habe nur gesagt,
Eindruck vermittelt.
Okay, dann rechtfertige ich mich dann nochmal ganz kurz. Das ist gar nicht mein Tenor. Ich sage nur, es war mir zu lange dass man als Hauptpositives gar nicht sein Spiel sozusagen oder das, was er auf dem Platz gezeigt hat, über ihn gesagt hat, sondern dass er halt am Ende sich zum Verein committet und ein super Botschafter ist. Und ich habe nur gesagt, das alleine reicht mir nicht. Also das alleine ist eine super
Grundvoraussetzung. Ja, aber die Leistung bringt er ja jetzt.
Genau. Wie gesagt, das ist aber für mich nur etwas, wo ich hoffe ja für ihn, weil ich ihn selber auch mag. Ich sehe ihn auch gerne im Bayern-Trikot, dass er das für einen längeren Zeitraum wieder machen kann. Jetzt auch in den entscheidenden Duellen gegen Real Madrid, da er sich auf sich aufmerksam machen kann. Wie gesagt, du hast es eben angedeutet, dieser Mann hat noch eine ganz, ganz große Aufgabe oder einen ganz großen Wunsch vor sich im Sommer. Er will bei dieser EM dabei sein. Weil so ehrlich müsste man ja auch sein, er hat schon viele Titel, viele Erfolge in seiner Karriere feiern dürfen, zu Recht, war über Jahre Nationalspieler, auch Stammspieler in der Nationalmannschaft, zu Recht. Aber wenn er jetzt im besten Alter mit 29 bei einer Heimeuropameisterschaft nicht dabei wäre, gar nicht, wir reden nicht über den Stammspieler, sondern überhaupt gar nicht im Kader, dann wäre das meiner Meinung nach wahrscheinlich in seiner Karriere mit die größte persönlichste Niederlage.
Ja. Ja, ist so. Dann sinkt auch der Marktwert, dann ist er erstmal, ich sage jetzt nicht auf Null, aber das ist natürlich dann schon ein Rückschlag für ihn. Ja. Aber ich bin ja immer vorsichtig bei Wetten, aber ich glaube, er fährt mit zur Europameisterschaft.
Gehört er auch deiner Meinung nach in den Kader?
Ja. Also natürlich, ich war jetzt begeistert in der Länderspielpause von Toni Kroos und Robert Andrich. Aber als Option gehört Leon Goretzka meines Erachtens schon dazu.
Verstehe ich. Wie gesagt, sehe ich nicht mal anders. Also, aber man darf ja hier auch mal kontrovers, das ist ja
natürlich,
auch, ne?
Natürlich.
Da draußen. Man muss sich auch mal aufreiben können. Das ist ja auch das Stichwort, das Thema des FC Bayern.
Schreibt uns gerne, was ihr davon denkt.
Ja, finden wir wirklich sehr interessant. Die Personalie Goretzka, glaube ich, eine spannende. So, Abschluss dieses ganzen Themas hier heute, dieser ganzen Folge. Am Wochenende steht ein Spiel an gegen Eintracht Frankfurt, auch wenn wahrscheinlich die meisten der Bayern-Fans drumherum auch schon irgendwie auf Real Madrid schielen. Aber die Bundesliga, sie läuft noch.
Auch die Social-Media-Kanäle der Bayern. Also da wird der Countdown zum Spiel gegen Real gezählt.
Alte Throwbacks aus vergangenen Zeiten gegen Real und aus der Champions League allgemein, alte Videos. Natürlich, das ist jetzt das, also das hat ja Goretzka auch nach dem Spiel gegen Union gesagt, wir haben es durch dieses Arsenal-Spiel geschafft, die Saison am Leben zu halten. Also ansonsten wäre auch das, was wir beide hier machen, jetzt die nächsten 4 Wochen wirklich zäh geworden. Denn so ehrlich muss man sein, besonders auch durch den...
Jetzt sagst du es schon wieder.
Ja.
Jetzt sagst du schon wieder, es wäre zäh geworden. Es wird überhaupt nicht zäh. Es gibt beim FC Bayern immer was zu diskutieren und das tun wir.
Ja, ich meine, was das Tagesein... Mit dir wird es ja nie zäh, aber du weißt ja, was ich meine. Das ist eingeschlafen, das ist ja in Ordnung. Ich versuche später nochmal Honig ein bisschen ums Maul zu schmieren.
Ihr seht es ja da draußen nicht, aber ich schüttle den Kopf. Am FC Bayern wird es nie langweilig.
Das kann ich allerdings so bestätigen, das stimmt. Lass uns nochmal ganz kurz auf Frankfurt am Wochenende schauen. Ja. Also 4 Spiele noch in der Bundesliga. Thematik ist relativ klar, jetzt auch durch den überzeugenden Sieg. Übrigens haben wir jetzt kaum drüber gesprochen, sehr überzeugenden Sieg bei Union Berlin. Stefan Kumberger, für alle draußen übrigens zum ersten Mal, seitdem ich dich kenne, nicht im Stadion gewesen. Nicht vor Ort gewesen, gefühlt.
Ja, also...
Was war da los? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als ich auf den Dienstplan geschaut habe. Habe ich gedacht, also, nee, hat der Mann auch mal Urlaub.
Ja, also ich habe jetzt sehr, sehr viele Spiele mitgemacht. Bochum, Freiburg, Rom, London. Ich war in Manchester und mit der Nationalmannschaft in Lyon und in Frankfurt und so weiter. Also,
da musstest du auch noch mich in London ertragen. Also.
Genau, es muss auch mal ein Wochenende drin sein, wo einem eine Pause gegönnt ist und wo man nicht nach Berlin fahren muss.
Habe ich dir von ganzem Herzen gegönnt.
Ich habe tatsächlich den Samstag privat genutzt und habe mir dann das Spiel der Bayern im Fernsehen angesehen.
Soll dir gegönnt sein. Hast da, wie gesagt, einen guten Auftritt gesehen. Der Bayern verdient es 5:1. Am Ende wollen wir hier auch festhalten. Wollen die Bayern ja auch loben, jetzt nicht immer und einfach nur irgendwie kritisieren.
Das war der alte FC Bayern.
Ja, genau. Also wirklich von der ersten Sekunde.
Fährst nach Berlin, knallst sie weg, fliegst wieder heim.
Zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, fertig ist.
Ja.
Guter Auftritt. Wie gut wird der Auftritt am Wochenende deiner Meinung nach gegen Eintracht Frankfurt werden? Also man hat schon so ein bisschen das Gefühl jetzt, die letzten 1-2 Wochen des Arsenal-Spiel könnte jetzt doch nochmal so einen Auftrieb gegeben haben. Der Druck ist weg in dem Sinne. Also Stuttgart gepatzt in Bremen am Wochenende. Also es sieht auch danach aus, dass man am Ende vielleicht auch als Zweiter durch die Tür geht, was ja das Ziel wäre jetzt noch in der Bundesliga. Könnte vielleicht auch übel werden für Gegner in der Allianz Arena.
Ja, und vor allem gab es ja dieses Hinspiel in Frankfurt, wo die Bayern ja sang- und klanglos untergegangen sind, was wirklich schmerzvoll war und was die Bayern lang beschäftigt hat. Von dem her, es gibt was gut zu machen aus dem Hinspiel und es sollte Motivation genug sein. Man kann auch noch ein paar Sachen ausprobieren, vor dem Spiel gegen Real. Man kann dann ab der 60. Minute auch andere Kräfte nochmal spielen lassen. Also ich glaube, es wird ein schöner Aufgalopp für die Bayern. Aber die Frankfurter, die kommen ja nicht, um den Bayern irgendwie da den Sparringspartner zu geben.
Für die geht es noch um Punkte. Also.
Sondern für die geht es um Punkte. Für die geht es noch um was. Also das wird jetzt kein leichter Aufgalopp. Aber es ist viel bereitet dafür, dass die Bayern da ein gutes Spiel abliefern.
Es wird jetzt noch so ein bisschen über die Personalie Sané gesprochen, der ja auch geschont wurde gegen Union Berlin. Es scheint vielleicht wieder so zu kommen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Pressekonferenz ist dann morgen wieder ein Tag vorm Spiel. Dass es vielleicht wieder möglich wäre, dass er nochmal geschont wird, um halt gegen Real dann irgendwie halt 60, 70, 80 Minuten auf dem Platz
also
stehen zu
können.
Also
auf der Pressekonferenz vor dem Union-Spiel hat ja Thomas Tuchel schon das Realspiel in den Blick genommen in Sachen Leroy Sané. Wettlauf gegen die Schmerzen. Der wird in Watte gepackt und auf den wird geachtet, weil er eben zu wichtig ist derzeit, um ihn gegen Real nicht dabei zu haben.
Jetzt hast du Real, jetzt haben wir es beide schon angesprochen, wie gesagt, nächste Woche Dienstag wird das Spiel sein. Wir beide sind im Stadion, im Hinspiel in der Allianz Arena. Wie groß ist deine Vorfreude schon auf das Spiel?
Ich denke von Spiel zu Spiel. Jetzt kommt erstmal Frankfurt.
Du machst mich fertig heute, das ist ja wirklich, also.
Heute bin ich gut drauf, gell?
Aus dir ist nichts rauszulocken.
Ja, also ich hoffe, dass wir ein Spiel erleben auf Augenhöhe zwischen Bayern und Real. Und für den neutralen Zuschauer wünsche ich mir, dass noch nichts entschieden wird, sondern dass wir dann in Madrid wirklich ein Spiel auf Messers Schneide erleben und dass noch alles möglich ist. Wünsche ich mir als und für die neutralen Zuschauer.
Dort sind wir beide übrigens auch vor Ort dann im Bernabeu in genau 2 Wochen. Also die Bayern-Woche, der Podcast ganz nah dran für euch da draußen. Bei den Spielen, bei den O-Tönen am Ende werden jetzt die nächsten beiden Folgen, wie gesagt, Sonderfolgen werden mit genau diesem Fokus auf Real Madrid. Aber die Trainersuche lassen wir natürlich auch nicht außen vor. Das soll es gewesen sein für heute von uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, nächste Woche der Hinweis nochmal. Du kannst es nochmal kurz sagen. Wann senden wir nächste Woche?
Das Spiel gegen Real Madrid ist am 30.04., wenn ich mich recht entsinne.
Richtig.
Und der nächste Tag ist dann der 1. Mai.
Schön frei.
Feiertag, Tag der Arbeit. Tag der Arbeit heißt, dass wir auch wirklich arbeiten. Wir nehmen am Mittwoch, den 1.05., nehmen wir den Podcast auf. Der wird dann wie immer gegen Nachmittag online sein, überall wo es Podcasts gibt. Und dann am Donnerstag eben nicht. Also wir rücken einen Tag nach vorne, damit wir näher am Spiel dran sind und dass ihr sofort informiert seid und Diskussionsstoff bekommt.
Man tanzt mit der Bayernwoche in den Mai. Ist auch
richtig.
Schön. Schöneres, das soll das Schlusswort für heute gewesen sein, denn Schöneres kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, als mit dir in den Mai zu tanzen nächste Woche. Freue mich schon sehr drauf. Mal gucken, wer die besseren Schritte drauf hat.
Wir werden sehen. Abonniert uns, gebt uns eure Kommentare. Ich bekomme zurzeit bei Instagram auch immer sehr viel Feedback, auch was Texte betrifft. Gern auch zu dem Podcast Feedback geben. Wir werden uns das dann zu Herzen nehmen.
100%ig. Kann ich genauso bestätigen. Also von daher bleibt uns gern gewogen und dann auf eine neue Woche, auf eine neue Folge. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Viel Spaß beim Anhören und bis bald.
Viel Spaß zum Anhören.
Viel Spaß beim Anhören.
Ja, aber man kann doch nicht hinten raus.
Ja,
viel Spaß
ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören. Jetzt kretscht er mich hier doch nochmal. Also so. Diese heute, wie ihr merkt, die Bayernwoche hat noch viel.
Heute der aggressive Leader.
Hat off-record noch ein bisschen was miteinander zu besprechen.
Genau, also eine schöne Woche euch. Wir werden uns jetzt gleich vertragen wieder.
Selbstverständlich.
Bis bald.
Macht's gut, ciao.